und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge Fein dosiert, die Dosis macht das Wissen.
Dem Podcast für die Jackentasche. Hallo.
Hi, grüß dich Philipp, hi, grüß dich Melanie.
Hallo, Marco. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Wir können euch mitteilen zu Beginn, dass wir mittlerweile eine neue Homepage haben, die lautet www.fein-dosiert.de. Schaut vorbei, dort könnt ihr jede Folge von uns nachhören, ihr könnt die Shownotes lesen, ihr könnt Kontakt zu uns aufnehmen. Wir freuen uns auf euch.
Ja, wir haben auch schon einige Anfragen und Feedback bekommen und sind immer bestrebt, die umzusetzen. Mittlerweile könnt ihr uns eigentlich auch auf allen gängigen Podcast-Formaten finden. Und das freut uns, dass der Podcast so gut angenommen wird. Und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich thematisch in den dritten Podcast.
Richtig. Wir haben ja mit der ersten Folge zum Thema Verbrennungen, mit der zweiten Folge zum Thema Hitzenotfälle schon zwei relevante Einsatzmöglichkeiten, Einsatzoptionen des Sommers als Thema gehabt und dachten uns, wir machen jetzt das Triple voll mit den Sommernotfällen und haben uns jetzt deshalb für die Ertrinkungsnotfälle entschieden. Unser Marco hat da fleißig recherchiert und vieles vorbereitet und deswegen würde ich eigentlich, um nicht so viel Zeit zu verschwenden, direkt an den Marco überleiten.
Ja, das ist nett, dass ihr mich hier mit ins Boot holt.
Das war der erste
Cheesy Witz zum Anfang.
Oh, super, ja.
Ja, Ertrinkungsnotfälle tatsächlich. Ich dachte, das wäre mal ein guter Punkt, um sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe früher ja auch am Rhein gearbeitet. Das heißt, für mich war das kein so seltener Unfall. Und mich würde jetzt mal so eure Einschätzung interessieren. Kommt sowas oft vor? Was denkt ihr, wie oft ertrinkt jemand in Deutschland?
Also ich arbeite in einem Rettungsdienstbereich, der am Neckar liegt. Und deswegen kommt es schon auch hin und wieder mal vor, dieses Einsatzstichwort. Aber einen wirklichen Ertrinkungsunfall, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich überlege mal noch. Millie, was sagst du?
Mir geht's genauso auch. Ich komme vom Rettungsdienstbereich am Neckar. Wir haben auch einige große Badenseen mit im Einzugsbereich. Und ich denke, wenn wir jetzt mal im Sommer auch die Alkoholertrinkungsunfälle rauslassen, kommt es doch, denke ich, subjektiv empfunden, doch eher selten vor.
Ja, das hatte ich auch gedacht. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie oft kommt sowas denn vor? Und dann habe ich gedacht, die beste Statistik ist doch direkt bei denen zu packen, bei denen das Geld dann letztendlich fließen muss. Das sind die Krankenkassen. Und da habe ich geschaut und die haben tatsächlich eine Statistik über das Statistische Bundesamt. Und da steht tatsächlich drin, dass 2018 über 800 Mal die Diagnose Ertrinken und nicht tödliches Untertauchen gestellt wurde als ICD-10.
Oh, 800 Mal, das ist doch gar nicht so wenig, wie ich gedacht hätte.
Ja, das stimmt.
Ich habe gerade mal in der Statistik der DLRG nachgeschaut und die zeigt, dass 2018 und 2019 die Monate mit den meisten Ertrinkungstoten die Sommermonate Juni, Juli und August waren. Und eine weitere Statistik, die zeigt, dass viel häufig Männer einen Ertrinkungstod erleiden als Frauen. Ungefähr 80% der Männer und nur 20% davon sind Frauen.
Ja, da hätte ich tatsächlich eine Theorie, warum das so sein kann.
Erzähl mal, ich habe auch schon drüber nachgedacht.
Da kommen wir nämlich in den Bereich, wo wir uns überlegen müssen, warum ertrinkt denn überhaupt jemand? Mhm. Und da, es gibt so drei große Gründe, warum Leute überhaupt ertrinken. Hast du da eine Idee, Philipp, wenn du selbst schon drüber nachgedacht hast?
Also ich habe mir gedacht, gerade mit der Statistik mehr Männer als Frauen, dass mit Sicherheit die Risikoeinschätzung, die Selbsteinschätzung eine Rolle spielen könnte. Gerade im Sommer, gute Laune, vielleicht das ein oder andere Bierchen getrunken, dass es dann schwierig ist, wenn man seine Kräfte selbst überschätzt.
Ja, das ist genau der Punkt, Philipp, da hast du recht. Das Problem ist häufig die Selbstüberschätzung oder auch die Unterschätzung des Gewässers. Gerade der Rhein, das ist ein sehr reißender Fluss teilweise und da kann aufgrund von Strömungen, die man von außen nicht sieht, und dann kann es vorkommen, dass jemand eben denkt, er geht baden, wird aber von der Strömung erwischt, unter Wasser gezogen und geht dann unter und ertrinkt. Es muss natürlich nicht am Rhein sein, das kann auch am Meer passieren, da herrscht auch Strömung.
Okay, bevor wir aber jetzt weiter drüber sprechen, denke ich, ist es doch erstmal wichtig, sich Gedanken drüber zu machen, was ist eigentlich Ertrinken genau?
Das ist eine sehr wichtige Frage, Melanie, tatsächlich, weil Ertrinken lange gar nicht so richtig definiert war. Da gab es dann Ertrinken, beinahe Ertrinken, trockenes und feuchtes Ertrinken und alles Mögliche. Und 2003 schon hat die ILCOR dann da mal den Deckel drauf gemacht und hat gesagt, wir wollen jetzt mal eine einheitliche Definition des Notfalls Ertrinken haben. Und bei denen ist Ertrinken ein Prozess, der aus einer primären Atemstörung durch Submersion oder Immersion in einem flüssigen Medium resultiert. Das klingt jetzt natürlich sehr hochgestochen. Letztendlich bedeutet das, der Patient kann nicht mehr atmen, weil er entweder komplett in irgendwelcher Flüssigkeit untergetaucht ist, Submersion, so wie Submarine, oder eben auch durch Eintauchen nur eines Körperteils.
Also kann ich quasi auch in meinem eigenen Suppenteller ertrinken.
Genau, das wäre dann eben Immersion.
Aber egal, ob jetzt im Suppenteller ertrinken oder im Meer tatsächlich untergehen, was passiert denn pathophysiologisch jetzt bei einem Ertrinkungsvorgang, Marco?
Das ist eine gute Frage, Philipp. Und zwar, wenn man sich das überlegt, was passiert, sobald ich mit dem Gesicht unter Wasser tauche, dann hat unser Körper einen eigenen Schutzreflex, der verhindert, dass Wasser in die Atemwege kommt. Dabei verschließt er die Stimmritzen und somit kommt kein Wasser mehr in die Atemwege. Das hat den Vorteil, hat andererseits den Nachteil, was nicht in die Atemwege kommt, geht in die Speiseröhre. Das heißt, ich verschlucke einmal viel Wasser, das macht mir hinten raus dann wieder Probleme. Wenn ich beatmet werden muss, dann habe ich eine hohe Gefahr, dass mir eben Wasser aus dem Magen wieder zurückläuft. Und das andere Problem ist, wenn kein Wasser reinkommt, kommt auch keine Luft rein. Das heißt, da habe ich schon die erste Chance, dass ich zu einer Hypoxie, also zu einem Sauerstoffmangel komme. Aber auch wenn keine Luft reinkommt, kommt auch kein CO2 raus. Das heißt, ich habe auch eine Anreicherung von CO2 im Blut, einer sogenannten Hyperkapnie.
Dadurch wird also auch das Gehirn dann nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt, nehme ich an.
Genau, das ist richtig. Und nicht nur das Gehirn hat das Problem, sondern auch die Stimmritzen, die werden auch nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt, die Muskulatur da. Das sorgt in Kombination die nachlassende Kraft an den Stimmritzen und der nachlassende Reflex aus dem Gehirn wegen dem Sauerstoffmangel. Dadurch löst sich irgendwann dieser Krampf und es gelangt dann doch letztendlich Wasser in die Atemwege.
Okay, wenn wir uns jetzt die Physiologie der Atmung anschauen, würde ich sagen, hätten wir da ein Ventilationsproblem auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Diffusionsproblem.
Aber ein ganz gewaltiges, Philipp, nämlich dadurch verlängert sich die Diffusionsstrecke um ein Vielfaches und auch das Medium ist ja ein ganz anderes. Auf einmal wird nicht mehr durch Luft und die Alveolenwand diffundiert, sondern es muss durch Wasser diffundiert werden. Und da geht Luft nur sehr schlecht durch.
Okay. Im weiteren Verlauf, wenn wir auf das Herz-Kreislauf-System schauen, würde die Folge eine Asystolie sein und der Herzstillstand tritt ein.
Das ist genau das, was passiert. Wenn man über längere Zeit dann schaut, wobei längere Zeit da relativ ist, da reichen ja schon wenige Minuten, wird das Herz zunehmend mit weniger Sauerstoff versorgt und das sorgt dafür, dass die Herzfrequenz sinkt. Es kommt zu einer Bradykardie, die sinkt immer weiter. Die Herzfrequenz und damit haben wir irgendwann eine Asystolie.
Jetzt wissen wir ja, dass das Wasser in der Lunge den Surfaktant angreift oder zerstört oder ausspült. Müssen wir unterscheiden zwischen Süß- und Salzwasser ertrinken oder spielt das keine Rolle?
Ja, das sind zwei Fragen in einer, Melanie. Das Surfactant ist ein wichtiger Faktor, wenn wir uns über die Ertrinkungsnotfälle unterhalten und vor allen Dingen über die Rettung von diesen Patienten. Surfactant ist ja dafür da, die Form der Alveole zu halten. Und wenn das jetzt ausgewaschen wird durch, egal ob jetzt Süß- oder Salzwasser primär, dann kann die Alveole ihre Form nicht mehr halten, fällt zusammen und dann sprechen wir von einer sogenannten Atelektase. Das kann man sich vorstellen, als würde das zusammenkleben. Und diese zusammengeklebten Lungenbereiche wieder aufzupumpen, das braucht ganz schön viel Druck bei der Beatmung. Und wir wissen, viel Druck bei der Beatmung birgt auch immer die Gefahr von viel Druck im Magen und das birgt die Gefahr von einer Aspiration. Die zweite Frage, die du gestellt hast, Süß- oder Salzwasser ertrinken, da habe ich mich nochmal eingelesen und praktisch scheint es gar nicht so eine große Rolle zu spielen, es sei denn, ich ertrinke halt in destilliertem Wasser auf der einen Seite oder dem toten Meer auf der anderen Seite. Also du merkst die beiden Extreme. Die bestehenden und Fließgewässer, die wir so in unserer Umgebung jetzt haben, da macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Aber ich möchte es mir trotzdem einmal genauer anschauen, den Unterschied, den es bei den Extremen macht, weil man einfach daran so Mechanismen wie Diffusion, Osmose ganz gut erkennen kann.
Das ist gut, ja. Dann lass uns das auch nochmal aufgreifen. Und ich glaube, das Beispiel Süß- und Salzwasser ertrinken, das ist ein ganz praktisches und erklärt vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich noch in der Ausbildung befinden, dieses leidige Thema Diffusion und Osmose einfach nochmal von der praktischen Seite kennenzulernen.
Ja, das mache ich gerne. Und wenn wir uns jetzt mal mit der Süßwasseraspiration beginnend diesen Mechanismus anschauen, dann müssen wir uns überlegen, wir haben eine gewisse Konzentration an Salz bei uns im Blut. Und in dem Süßwasser, da sagt schon der Name, da ist weniger Salz drin, das schmeckt weniger salzig, daher Süßwasser. Und Daher sprechen wir von einer hypotonen Flüssigkeit, weil da weniger Salz drin ist als im Blut. Und was jetzt passiert ist, Wasser folgt immer dem Salz. Jetzt ist in der Lunge weniger Salz als im Blut und damit wandert das Süßwasser durch die Alveolarwand in meine Blutgefäße rein. Wenn man das jetzt im großen Stil denkt, ne, dann macht mir das primär Probleme, weil ich auf einmal viel mehr Flüssigkeit habe. Man spricht ja von einer Hypervolemie. Stichwort, was wir in der Notfallmedizin ja eher selten kennen.
Das stimmt, ja. Da ist es meistens ja die Hypovolemie.
Das ist richtig. Und auf der anderen Seite, wenn es dann weitergeht, wandert es nicht nur ins Blut, sondern auch innerhalb der Erythrozyten zum Beispiel ist eine höhere Konzentration an Salz als jetzt in dem Süßwasser. Und dadurch wandert das Süßwasser in die Erythrozyten rein, bläst die auf, bringt die zum Platzen. Das ist per se schon doof. Kaputte Erythrozyten transportieren nämlich keinen Sauerstoff mehr. Aber wir haben auch ganz viel Stoffe in den Zellen drin, zum Beispiel Kalium. Und wenn das auf einmal nicht mehr in der Zelle ist, dann ist es im Blut. Und wenn das ganz oft passiert, dann sprechen wir hier von zu viel Kalium im Blut oder auf schlau einer Hyperkaliämie. Hyperkaliämie ist auch wieder doof, macht mehr Herzrhythmusstörung.
Also kann ich jetzt quasi im Umkehrschluss sagen, dass die Salzwasseraspiration im Gegensatz dazu eben die Flüssigkeit in die Lunge transportiert, aufgrund des hohen Natriumgehalts durch das Salzwasser. Also ich habe aufgrund der Konzentration von Natrium, die deutlich höher ist als im Blut, habe ich eine Osmose statt. Die Flüssigkeit tritt über in die Alveolen und verstärkt sozusagen das Ödem, das Lungenödem. Weiterhin ist es dann aber so, dann habe ich eine hohe Konzentration an Elektrolyten, die wiederum dann in die Kapillaren diffundieren.
Genau das kann passieren. Entweder die Osmose von Flüssigkeit aus den Lungenkapillaren in die Lungenbläschen oder umgekehrt die Diffusion von Elektrolyten in die Lungenkapillare. Und wenn ich dann einen hohen Salzgehalt in den Lungenkapillaren habe oder im Blut allgemein, dann kann es sein, dass ich dann auch einen hohen Natriumgehalt bekomme, so eine genannte Hypernatriämie, zu viel Natriumblut. Und auch das ist doof, weil auch das macht mir Herzrhythmusstörung.
Okay, wenn wir jetzt also die Pathophysiologie betrachten, können wir feststellen, schlecht für die Lunge, schlecht fürs Herz, schlecht fürs Gehirn und schlecht für die Oxygenierung im Körper. Wenn wir jetzt aber doch mal so einen Patienten haben, der ertrunken ist, welche Maßnahmen können wir einleiten?
Ja, das ist schon gesagt. Das Problem ist die Hypoxie und die müssen wir um jeden Fall bekämpfen. Das heißt, kann der Patient noch selber atmen, kriegt er erstmal Sauerstoff ohne Ende und Wärmeerhalt auf jeden Fall. Der wird ja noch nass sein wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
vor allen Dingen, wenn er Submersion hatte, also untergetaucht war. Atmet er nicht mehr selbst, dann müssen wir mit den Reanimationsmaßnahmen beginnen. Und da ist ganz interessant, da habe ich mal in die ERC 2015 geschaut. Und da gibt es ein extra Kapitel, was die Reanimation von Ertrinkungsopfern angeht. Und die reden davon, auch die Hypoxie zu bekämpfen. Und deswegen sagen die, wie bei Kindern, mache ich erstmal 5 Initialbeatmungen, bevor ich dann mit der 30:2 Reanimation fortsetze und dann die Stromtherapie einleite.
Marco hatte vorhin noch erwähnt, dass die Patienten oft unterkühlt sind. Und da gibt es ja Besonderheiten bei der Reanimation, auf die wir achten müssen.
Richtig. Wir haben 2 Korridore, die wir beachten müssen. Zum einen haben wir den Patienten mit einer Temperatur kleiner 35 bis 30 Grad. Hier verdoppeln wir das Intervall der Medikamentengabe. Alles unter 30 Grad, jeder Patient unter 30 Grad erhält keine Medikamente mehr. Lediglich werden 3 Schocks abgegeben. Also nicht hintereinander, sondern ganz normal im Algorithmus, aber es wird nur 3-mal geschockt. Danach wird reanimiert, bis der Patient quasi wieder über die 30 Grad Temperatur kommt. Da können wir, um diese Zeit zu verkürzen, können wir noch einiges mit unterstützen, wie zum Beispiel die nassen Klamotten, wenn der Patient unter Wasser war, wegschneiden, Patient ausziehen, dass wirklich diese nassen, kalten Klamotten von dem Körper weg sind.
Okay. Sehr gut, vielen Dank für den Tipp.
Sehr gerne. Aber jetzt haben wir natürlich noch vorweg eigentlich die Sache. Marco, du hast vorhin gesagt, du hast am Rhein gearbeitet, wir beide arbeiten am Neckar.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass die uns nicht immer wunderbar am Ufer erwarten, die Patienten. Also was machen wir jetzt, wenn wir dorthin kommen und der Patient noch im Wasser treibt?
Ja, wir hatten uns im Vorgespräch zu der Folge schon mal überlegt, würden wir in so einen Fluss reinspringen, wenn da jemand treibt, wenn wir zum Wassernotfall gerufen werden und wir waren uns eigentlich einig, dass wir es nicht machen würden.
Auf keinen Fall.
Niemals.
Wichtig für euch nochmal, denkt an den Eigenschutz. Dafür gibt es Fachleute, die dafür extra ausgebildet sind. Und das ist nichts für den Regelrettungsdienst, der da ankommt mit seiner Rettungsdienstkleidung und den Sicherheitsschuhen, da in irgendein Gewässer zu springen, egal ob es ein Fluss ist oder ein See. Dafür, wie gesagt, gibt es Fachleute.
Wir sind dafür weder ausgebildet noch ausgerüstet und wir kennen auch die Strömungen nicht, die in dem Fluss herrschen.
Ganz genau. Und der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin unseres Podcasts weiß vielleicht, dass jetzt eigentlich die Rubrik der Notfallspritze drankommt. Aber wie Marco schon gesagt hat, die eigentlich wichtige Maßnahme ist hier nicht die Medikamentengabe oder so, sondern erstmal die Rettung aus dem Wasser, aus dem Gefahrenbereich. Und deswegen gibt es in dieser Woche keine Notfallspritze, sondern einen Notfallspezialisten für unterwegs. Und der kommt, wie sollte es anders sein, bei Ertrinkungsnotfällen von der DLRG. Wir haben Lukas Fieber interviewen dürfen. Er ist Mitglied einer DLRG-Ortsgruppe im Landkreis Karlsruhe und da im Ressort Einsatz tätig. Und wir freuen uns, dass wir ihm ein paar Fragen stellen konnten. Hallo Lukas.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank euch drei, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und vielleicht kann ich die Fragen, die ihr an mich habt, auch heute klären.
Genau, wir haben drei Fragen mitgebracht und die erste Frage, die uns interessiert, wäre, wie ist die DLRG denn organisiert und welche Aufgaben hat die DLRG?
Das ist eine sehr gute Frage, wie die DLRG organisiert ist. Die DLRG ist eine Wasserrettungsorganisation, eine gemeinnützige Organisation, wie zum Beispiel die Wasserwacht. Wir arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern und haben über 560.000 Mitglieder in ungefähr 2.000 örtlichen Gliederungen. Wir sind damit die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Wir wurden gegründet am 19. Oktober 1913 in Leipzig. Es gab damals ein schweres Unglück auf Rügen, bei dem ein Steg einstürzte und 16 Menschen ertranken. Darunter waren dann auch zwei Kinder. Und damals, auch wie heute, ist das Hauptziel der DLRG, Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren. Das erreichen wir dadurch, indem wir eben früh das Schwimmen beibringen und eben auch über das Sicherverhalten am und im Wasser aufklären. Die meisten erkennen uns auch tatsächlich aus der Schwimmausbildung. Wir machen aber noch viel, viel mehr, auch eben außerhalb der Schwimmausbildung. Viele wissen es nicht, aber die DLRG ist zum Beispiel in Baden-Württemberg im Rettungsdienstgesetz verankert. Heißt, wir stehen dort drin als Wasserrettungsdienst und sind dann organisiert wie der normale, reguläre Rettungsdienst auch. Das heißt, in einem Einsatzfall werden wir über die Leitstelle über Meldeempfänger alarmiert und fahren dann von zu Hause zur Wache, besetzen unsere Fahrzeuge und gehen dann in den Rettungsdiensteinsatz. Es steht auch im Rettungsdienstgesetz drin, dass unsere Aufgabe Wasserrettungsdienst ist. Das heißt, wir haben Ausbildung gemacht, um Menschen, die sich eben in einer Lebens- oder Gefahrensituation befinden, im oder auf dem Wasser, mit notfallmedizinischer Hilfe zu versorgen, transportfähig zu machen und dann an einem Übergabepunkt an dem bodengebundenen Rettungsdienst zu übergeben. Heißt, die DLRG kommt immer dann zum Einsatz, wenn es zum Beispiel um Ertrinkungsunfälle geht, um Eisunfälle, Unfälle auf dem Eis, bei Boots- und Schiffunfällen, Tauchunfällen, bei Fahrzeugunfällen mit eingeschlossenen Personen, auch unter Wasser, aber eben auch zum Beispiel bei Mannflagen auf Wasser- und Schifffahrtswegen können wir eingesetzt werden.
Wow, okay, das mit dem Mannf ist logisch, aber da hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber richtig, wenn so ein Großschadensfall in Wassernähe ist oder auf dem Wasser, klar, dann brauche ich auch die DLRG oder Wasserwacht.
Ja, oder Fahrzeugbefreiung unter Wasser war mir tatsächlich komplett neu, dass da die DLRG kommt. Für mich war das immer so Einsatz von den Feuerwehrtauchern.
Also das Aufgabenspektrum der DLRG ist doch ganz schön breit. Und die nächste Frage, Lukas, wäre, welche Einheiten hat die DLRG denn, um dieses ganze Einsatzspektrum abzuarbeiten?
Die bekanntesten Einheiten der DLRG werden sicher unsere Boots- und Taucheinheiten sein. Unsere Bootseinheiten bestehen aus einem Boot und eben einem speziell ausgebildeten Bootsführer und seiner Mannschaft. Die können überall dort eingesetzt werden, wo ein Transport auf dem Wasser benötigt wird. Des Weiteren sind unsere Taucheinheiten, denke ich, gut bekannt. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass es aus einem Rettungstaucher besteht, die eben eine lange Ausbildung durchlaufen haben. Und diese sind dann über eine Leine mit einem Signalmann außerhalb des Wassers verbunden. Das heißt, unsere Rettungstaucher tauchen nicht frei, wie zum Beispiel Hobbytaucher. Aber sie können dadurch besser eben unter Wasser suchen oder diverse Arbeiten durchführen. Ein bisschen weniger bekannt sind unsere Strömungsrettungseinheiten. Diese bestehen aus Rettungsschwimmern, die mit einer speziellen Schutzausrüstung ausgestattet sind und speziell dafür ausgebildet sind, in schnell fließenden Gewässern zu schwimmen. Eben zum Beispiel im Rhein oder bei Hochwasser. Des Weiteren haben sie eine Ausbildung in diversen seiltechnischen Aufbauten, um zum Beispiel Rettungen aus der Höhe oder der Tiefe oder unwegsamem Gelände durchzuführen. Diese ganzen Einheiten werden dann eben koordiniert durch jeweilige zugehörende Gruppenführer, die dann einem Einsatzleiter unterstellt sind. Was sind jetzt unsere Einsatzmöglichkeiten? Unsere Einheiten können eben die klassische Rettung aus dem Wasser durchführen oder eben auch wasserseitiges Suchen von Ertrinkungsunfällen. Aber auch zum Beispiel während dem Hochwasser können zum Beispiel unsere Strömungsretter Sandsackdämme einrichten an Stellen, wo jetzt eben für andere Leute zu gefährlich sein könnte. Oder zum Beispiel unsere Boote, die dann Treibgut aus dem Wasser entfernen, um eben wasserseitige Bauten zu schützen.
Also es sind ja ganz schön viele Einheiten, die da beteiligt sind, ganz schön viele Leute. Und ich frage mich jetzt, erstens, wie kriege ich die zu mir? Und zweitens, an wen muss ich mich denn da wenden, wenn da so viele rumwuseln?
Fragen wir doch mal Lukas. Lukas, wie läuft so ein DLRG-Einsatz im Normalfall ab?
Wie bereits vorhin erwähnt, werden wir über die Leitstelle alarmiert, über Meldeempfänger. Wir begeben uns dann schnellstmöglich zu unserem Fahrzeug eben an der Wache, besetzen dieses und fahren dann zum Einsatzort. Vor Ort ist dann eben der erst eintreffende Gruppenführer, hat das Kommando, bis der Einsatzleiter vor Ort ist. Und das ist eigentlich auch die beste Schnittstelle für den Rettungsdienst. Also der Einsatzleiter DLRG weiß ja über alles Bescheid für den DLRG-Einsatz und der kann einem dann auch einen geeigneten Übergabeort weitergeben. Die Aufgabe des DLRG ist ja die Personenrettung aus der Gefahrenlage, aus der wasserspezifischen Gefahrenlage und eben dann zum Transport an den Übergabeort. Heißt, wenn es die Lage erlaubt, ist der Rettungsdienst nicht auf dem Wasser, sondern eben an diesem definierten Übergabeort am besten. Das Problem ist auch, dass im Uferrandbereich jeder eine Rettungsweste oder eine Schwimmweste zu tragen hat, weil man eben nicht immer gewährleisten kann, dass es sicher ist an einem Uferrandbereich. Unsere Kräfte haben alle eigentlich mindestens eine Sanitätsqualifikation, sprich sie sind in den Grundlagen der Notfallmedizin geschult, haben das schon mal was vom ABCDE-Schema gehört, können reanimieren mit einfachen Atemwegssicherungen, aber auch viele weitergehende Qualifikationen sind bei uns vorhanden. Das Beste ist eigentlich, wenn man selber Personal benötigt oder Unterstützung benötigt, beim Einsatzleiter nachzufragen. Der kennt seine Mannschaft, der weiß, wer vielleicht gerade ausgelöst werden kann und wen man praktisch dem Rettungsdienst dann zum Beispiel unterstellen könnte.
Ja, danke, Lukas. Gerade das mit dem Einsatzleiter finde ich eine wichtige Information für uns, dass der eben nicht bei seinen Leuten auf dem Boot ist, sondern am Ufer zu unserer Verfügung steht.
Und es wird auch ersichtlich, dass Kommunikation gerade auch in solchen Fällen extrem wichtig ist, dass alle Ressourcen genutzt werden, alle Ressourcen, die verfügbar sind, genutzt werden und jede Organisation gemeinsam an einem Strang zieht und das Beste erreicht. So, dadurch. Schön, oder?
Super. Es klingt sehr idyllisch, nach einer Symbiose von allen, die an der Rettung beteiligt sind.
Herrlich, wir werden noch richtig literarisch.
Spitze, finde ich klasse. Lukas, vielen Dank dir für die Antworten auf unsere Fragen und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer konnte sich jetzt ein bisschen besser ein Bild davon machen, welche Aufgaben die DLRG hat und kann das Wissen im nächsten Einsatz vielleicht sogar schon anwenden. Marco, an dich habe ich noch eine Frage. Du hast ja das Thema größtenteils vorbereitet und mit dem Blick in die Bibliothek wollte ich dich fragen, was kannst du denn diese Woche reinpacken an Literatur, in der sich die Hörerinnen und Hörer nochmal weiter informieren können?
Im Großen und Ganzen reicht die Lektüre der ERC 2015 vollkommen aus. Da ist nochmal die Pathophysiologie des Ertrinkungsnotfalls sehr schön zusammengefasst und auch die Maßnahmen, die beim Ertrinkungsnotfall mit den 5 Initialbeatmungen durch die versierten Helfer sind und die Maßnahmen bei einer Unterkühlung mit den verlängerten Intervallen bzw. der fehlenden Medikamentengabe stehen da nochmal detailliert aufgelistet. Ansonsten nochmal mit auch Dank an den Lukas auf die Homepage von der DLRG verwiesen, www.dlrg.de. Da findet ihr jede Menge Informationen auch nochmal über sicheres Schwimmen und den Umgang mit Ertrinkungsunfällen, aber auch findet ihr Informationen darüber, was die DLRG denn sonst alles noch so macht.
Genau, super, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit, um die wichtigsten Inhalte der Folge nochmal kurz zusammenzufassen in unserer Rubrik Lesson Learned. Welche Punchlines haben wir für diese Folge?
Wir haben die Definition des Ertrinkens besprochen mit der Submersion und der Immersion. Immer dran denken, auch der Suppenteller kann gefährlich werden. Wir haben die Pathophysiologie besprochen mit der Besonderheit des Stimmritzenkrampfes, der sich dann im Anschluss auch wieder löst und somit dann doch noch ein Ertrinken stattfinden kann. Wir haben die Unterteilung nochmal in Süßwasser- und Salzwasseraspiration oder Ertrinken durchgesprochen und natürlich dann die Diffusionsstörungen, die aus allem resultieren mit der Hypoxie, mit dem Abfall der Herzfrequenz bis hin zur Reanimation.
Genau, dann kommen wir schon zu den Maßnahmen. Als Maßnahmen haben wir besprochen, dass die ERC vorgibt, 5 initiale Beatmungen durchzuführen bei Ertrinkungsopfern. Wir müssen an die unterkühlten Patienten denken. Wir haben bei der Reanimation die verlängerte Gabe der Medikamente bzw. das Ausbleiben der Medikamentengabe und die 3 Schocks bei unter 30 Grad Körpertemperatur. Und wir haben uns mit Lukas von der DLRG unterhalten und darüber gesprochen, welche Möglichkeiten die DLRG hat, uns im Rettungsdienst zu unterstützen und wo die Schnittstellen zwischen beiden Organisationen sind, die wir dann im Einsatz möglichst optimal nutzen können, um den Patienten zu helfen. Alle Informationen könnt ihr wie gewohnt in unseren Shownotes nachlesen. Dort haben wir alles fein dosiert für euch zusammengefasst. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Anaphylaxie und wollen da darauf eingehen, wie ist der Pathomechanismus dahinter und welche Auswirkungen hat es für den Körper und wie therapieren wir dieses Notfallbild im Rettungsdienst.
Ich bin schockiert.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch 5 Sterne Apple Podcast oder folgt uns auf Spotify. Das gibt uns die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen und die Segel zu setzen für einen größeren Erfolg dieses Podcasts.
Ein Wasserwortspiel musste sein, Marco.
Auf jeden Fall.
Props to you.
Danke.
Ja, wirklich. Abonniert uns, kommentiert unter unsere Posts und gebt uns Feedback, damit wir die Möglichkeit haben, besser zu werden. Und wenn euch was aufgefallen ist in dieser Folge, lasst es uns wissen. Schreibt uns auf dem Kontaktformular unserer Homepage, auf Instagram oder
per Mail unter kontakt@fein-dosiert.de.
Ganz genau.
Vielen Dank, ihr beiden. Es war wieder eine sehr illustre Runde heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns fleißig zuhört. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir können hier einen Deckel drauf machen, sagen Tschüss und ihr wisst ja, die Dosis macht das Wissen. Egal wann.
Egal wo.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ciao. Das war die anstrengendste technische Folge, die wir bisher hatten.
Übel. Mit ever, dem Technik-Crack hier.
Gut, wenn wir uns also die Pathophysiologie nochmal ins Bewusstsein rufen, ist sie schlecht fürs Herz, schlecht für die Lunge, schlecht fürs Gehirn.
Aber leider geil.
Marco, du musst ja kommen. Hätte ich schneller sagen müssen. Schlecht für die Lunge, schlecht fürs Herz, schlecht fürs Gehirn, aber
leider geil.
Marco, guck mal kurz dein Mikro an. Ist es die ganze Zeit schon so, oder was?
Nein.
Nee. I dare you. Oh Mann, ey. Kurz festhalten, ich glaube, das nimmt noch auf. Philipp 1, Marco 0. Themenbereich Technik.